uns eint der Gedanke, dass der Kapitalismus nicht das letzte Wort der Geschichte ist.
Der Rosa Luxemburg haben wir es geschworen. Impressionen von der traditionellen Gedenkveranstaltung an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 14. und 15. Januar. Aus Berlin, Hans Zettel von Kirchbach. Ohne die Internationale geht es nicht. Was wäre die traditionelle LL-Demonstration, die große Berliner Gedenkveranstaltung, die den 1920 ermordeten sozialistischen Vordenkern und Vorkämpfern Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gewidmet ist, ohne die Welthymne der Arbeiterbewegung? Natürlich intoniert von einer echten Schalmeienkapelle. Doch die Globalisierung hat auch die Bewegungen gegen den Weltkapitalismus erreicht. Und so verschmolz am Sonntag auf den Berliner Alleen schon mal die gute alte Internationale Multikulti einträchtig mit türkischer Volksmusik. Und Gruppen, die sich eigentlich aufs Heftigste befehden, Motto beispielsweise Revolution statt Linkspartei, treffen sich doch schließlich am Denkmal der Sozialisten, an der Gedenkstätte für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Das macht den Charme dieser größten regelmäßigen linken Veranstaltung im Lande aus. Die Unterschiede kultureller wie politischer Art werden sichtbar ausgetragen. Trotzdem führt die so buntscheckigen Gruppen von der fast schon staatstragenden Linkspartei bis hin zu den vielfältigen linksradikalen Gruppierungen doch noch die Grundvision einer anderen Welt zusammen. Eine Welt, die nicht vom gewaltsam durchgesetzten Profitprinzip und der systematischen Produktion von Krieg und Hunger beherrscht wird, sondern die allen Menschen ein erträgliches Dasein bietet. Eine solche Welt kann sich nur auf Sozialismus reimen. Davon jedenfalls waren alle etwa 25.000 TeilnehmerInnen überzeugt, die sich trotz der klirrenden Kälte auf den stundenlangen Marsch durch Berlin machten, um der ermordeten Altvorderen zu gedenken und über eine alternative Zukunft nachzudenken.
Gesellschaftsverändernde Politik, kommunistische Parteien zu legalisieren. Wir werden gemeinsam mit unseren tschechischen Genossen gegen das drohende Verbot des kommunistischen Jugendverbandes in Tschechien protestieren.
Nein. Die LL-Demo, wie sie im Szenejargon abgekürzt wird, ist nicht tot zu kriegen. Allem Hohn aus der rechten Ecke zum Trotz und Staatsschützern aller Art zum Ärger. In den 90ern etwa erklärten CDU-Innensenatoren wie der Ex-General Jörg Schönbohm und Eckehard Wertebach, zuvor Chef des sogenannten Bundesamtes für Verfassungsschutz, die Luxemburg-Liebknecht-Demo schlicht für überflüssig. Tenor: Der Kommunismus sei zu Ende, es gäbe keine Begründung mehr für diese Demonstration. Doch bis zu 100.000 Unbelehrbare ignorierten die unverhohlenen Angriffe der selbsternannten Befehlshaber über die Gesinnung der Bürger gegen die Grundrechte der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Auch die von Wertebach dankbar als Verbotsbegründung aufgegriffene Bombendrohung eines angeblich Verrückten im Jahre 2000 oder gar die wiederholten Gewalteinsätze der Berliner Polizei konnten die DemonstrantInnen aus Berlin und ganz Deutschland nicht in gewünschter Weise einschüchtern. Dieses Jahr schreckten auch die für das winterliche Berlin ungewöhnlich arktischen Temperaturen die 25.000 Menschen nicht davon ab, eine Tradition fortzusetzen, die gerade nach dem Ende der DDR-offiziellen Manifestationen ihr eigenes Gepräge gewonnen hat. Ein Selbstlernprozess aus der Geschichte, das ist, was gerade diese Veranstaltung Jahr für Jahr erneut anstoßen kann. Und zu lernen gab es auch in direkterem Sinne einiges. Wer dazu Lust hatte, konnte sich am Samstag in der Humboldt-Universität auf der traditionellen Rosa-Luxemburg-Tagung der linken Tageszeitung Junge Welt weiterführenden Gedanken aussetzen. Etwa beim Grußwort des immer noch in einer Todeszelle im US-Bundesstaat Pennsylvania eingekerkerten afroamerikanischen Journalisten und Schriftstellers Mumia Abu-Jamal, der auf den terroristischen Charakter der herrschenden Verhältnisse verwies. Ein aktuelles Thema vor dem Hintergrund des CIA-Folterskandals.
Hier in den Vereinigten Staaten lässt die Regierung Telefon abhören, legt Geheimakten über Oppositionelle an und die Bürgerrechte sind durch sie so stark bedroht wie seit 30 Jahren nicht mehr. Es ist Zeit für eine sozialistische, eine humanistische, eine ökologische Alternative. Eure Bestrebungen sind Teil der Welle, die kommen wird. Dafür danke ich euch. On Move, Bewegung from Death Row, hier spricht Mumia Abu-Jamal aus der Todeszelle.
On Move, Bewegung, Mumia Abu-Jamal aus der Todeszelle.
Die notwendige Alternative, wenigstens auf der theoretischen Ebene, formulierte der selbst schon zum Klassiker geronnene marxistische Philosoph Hans Heinz Holz. Überleben, menschliches Überleben, sei letztlich nur im Sozialismus möglich, proklamierte Holz. Eine bessere Zukunft sei allerdings nur erreichbar, wenn die Eigentums- und schließlich die Machtfrage gestellt werde.
Was kann diese Alternative nur sein? Sie kann nur eine Gesellschaftsordnung sein, die die Ursachen beseitigt, aus denen der Kapitalismus in seine eigene Krise geraten ist. Die Ursachen liegen in der Verselbstständigung der Kapitalbewegung gegenüber allen Lebensbedürfnissen und Lebenszwecken, für die eigentlich die Wirtschaft dienlich sein soll. Und diese Verselbstständigung der Kapitalbewegung geht hervor aus dem Privateigentum an den Produktionsmitteln. Voraussetzung ist, dass die Grundursache des Kapitalismus, nämlich das Privateigentum an den Produktionsmitteln, abgeschafft wird. Selbstverständlich wird der revolutionäre Übergang von einem Zustand in einen anderen einen langen Vorbereitungsprozess brauchen. Aber der revolutionäre Übergang, und ich meine, dass der schon nicht ohne Machtmittel sich vollziehen kann. Der revolutionäre Übergang ist dann der, dass Eigentumsverhältnisse entstehen, in denen das kapitalistische Eigentum durch sozialistisches Eigentum abgelöst wird. Und dies ist dann in der Tat ein revolutionärer Prozess, denn das geschieht nicht sozusagen in kleinen Schritten, sondern eine Klasse, die ihre Eigentum zu verteidigen hat, wird das mit Zähnen und Klauen so lange verteidigen, bis man es ihr mit Macht und Gewalt aus den Händen reißt.
Doch blieb Holzens Vortrag seltsam abgehoben von einer alltäglich erfahrbaren Wirklichkeit, die durch den scheinbaren Totalsieg des Kapitalismus und nahezu widerstandslose Durchsetzung einer rabiaten sozialdarwinistischen Ellenbogenethik gekennzeichnet ist. Wer, so hätte beispielsweise eine naive Frage lauten können, wer sollte denn den Systemwechsel durchsetzen? Es war zwar überraschend viel junges Volk auf der Straße zu sehen, doch dürfte es sich dennoch wohl um eine insgesamt noch recht kleine Minderheit handeln, während 90% der Gleichaltrigen eher zur Deutschland sucht den Superstar und Modeklamotten-Generation gehört. Woher bei solcher lebensweltlicher Prägung der politische Zündfunke kommen soll, der Mehrheiten dazu bringen würde, ihre eigene Zukunft einzufordern, und zwar ganz anders als nach dem Muster von »Du bist Deutschland«, darauf gaben auch die vielen klugen Vorträge in der Humboldt-Universität keine schlüssige Antwort. Und so schien denn der linke Pragmatismus eines Oscar Lafontaine immerhin noch eine für den Moment und die nahe Zukunft gangbare Brücke zwischen den großen Theorieentwürfen und der im kapitalistischen Machtprimat fest eingemauerten Wirklichkeit zu schlagen.
Der Neoliberalismus hat nicht nur Parteien infiziert in der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich der beiden, für die ich hier spreche. Ich will das ausdrücklich sagen. Er hat auch die Gewerkschaftsbewegung infiziert, weil teilweise Deregulierungen von den Gewerkschaften akzeptiert worden sind, die mit notwendiger Weise zu einem immer weiteren Abgleiten der Löhne führen müssen. Es kommt doch nicht von ungefähr, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal nach dem Krieg im letzten Jahr fallende Bruttolöhne haben. Fallende Reallöhne haben wir schon seit 10 Jahren. Aber fallende Bruttolöhne hatten wir zum ersten Mal nach dem Krieg im letzten Jahr. Und dieser Prozess setzt sich fort.
Neben aller tagesaktueller Analyse haftete Oskars Auftritt auch ein Stück historischer Symbolik an. Denn der einstige Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei ehrte mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zwei Opfer der Kumpanei, die ein früherer SPD-Vorsitzender namens Friedrich Ebert mit monarchistischen Reichswehrkreisen und rechtsradikalen Freikorps eingegangen war, um Arbeiteraufstände niederzuschlagen und die kommunistische Gefahr auszumerzen. Und auch von der heutigen SPD-Führung ist kaum zu erwarten, dass sie etwa zum Erbe von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zurückfindet. Gerade am Demonstrationstag erntete der neue SPD-Vorsitzende Platzek, Ministerpräsident des benachbarten Brandenburg, ein Lob der Welt am Sonntag. Denn Platzek habe sich von jeder sozialistischen Tradition endgültig verabschiedet und habe insbesondere, so freute sich Springers intellektuelles Leitblatt, der Sozialromantik von vorgestern eine neoliberale Absage erteilt. Was also hätten die Nachfolger Eberts und Noskes an den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verloren? Die 25.000 von Berlin vermissten Platzek und Genossen allerdings auch kaum, als sie sich zum traditionellen Abschluss an der Gedenkstätte zusammenfanden. Schon am früheren Morgen hatte die Promi-Riege von WASG und Linkspartei samt angeschlossener Bundestagsfraktion ihre Kränze am Denkmal der Sozialisten hinterlassen und damit ein langes Defilé von Kundgebungsteilnehmern eingeleitet, das unter den Klängen von Tschaikowskis 6. Symphonie das Grabmal für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg mit tausenden roter Nelken und Rosen überschüttete, als Zeichen nicht nur des Gedenkens, sondern der Erneuerung des alten Schwurs für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Eine Schwurs mit Zukunftsoption, wie ein Redner sie so formulierte.
Uns eint der Gedanke, dass der Kapitalismus nicht das letzte Wort der Geschichte ist.